Ja, wir sind hier im Podcast, wo im Normalfall der Duli Bonin macht. Heute macht der Podcast nicht der Duli Bonin, beziehungsweise er ist nicht der Moderator. Heute bin ich der Moderator. Mein Name ist Stefan Bernard. Wir sind hier in der Kalkbreite in Zürich im Jahreskurs «Was ist Strafverteidigung?». Und wir haben hier als Gast in dieser Veranstaltung den Duli Bonin. Und der Duli Bonin wird jetzt heute mal interviewt von mir. Und er ist auch immer sehr nett zu seinen Gästen und ich bin jetzt ein bisschen ein Ekel zu Weg und steige nie mit der Frage, die sonst Roger Schawinski immer stellt, wer der Duli Bonin ist, aber nicht, wer er persönlich ist, sondern meine Frage an dich, Duli, ist, bist du eigentlich noch Strafverteidiger oder kommst du überhaupt noch zu der Strafverteidigung oder machst du vorwiegend noch den Podcast?
Also der Vinzenz-Prozess hat ja Ausmaß angenommen, die man nie und nimmer vorausgesehen hat. Und ich bin also sehr froh, dass jetzt das gleich mit einem Urteil endet, zumindest mal erstinstanzlich.
Du hast in 2,5 Jahren 333 Podcasts gemacht. Wie bist du auf die Idee gekommen, so viele Podcasts zu machen? Ist das ein Masterplan gewesen, 333 Podcasts in 2,5 Jahren zu machen?
Also ich würde sagen, es ist länger. Angefangen habe ich 2019. Also es wären
2,5 Jahre, ja, ist gut.
Okay,
gut. 2,5 Jahre. Im Sommer sind es 3 Jahre.
Okay.
Und 333 Podcasts, ich bin statistisch gewesen. Im letzten Jahr hast du 160 gemacht. In einem Jahr 160. Vorher ist es noch gegangen, aber einfach jetzt in einem Jahr 160 Podcasts hergebrettert und vorher 333. In 2,5 Jahren. Hast du es so geplant?
Nein, sicher nicht. Also es hat so angefangen, dass Sandra als Substitutin bei mir angefangen hat. Und das hat mich erinnert an meine Anfangszeit und den frischen Blick von der Sandra. Und das hat mich unglaublich bereichernd und spannend gedacht und das wollte ich auffangen. Mhm. Und damit ist natürlich auch ein eigenes Reflektieren von der eigenen Arbeit hergegangen. Mhm. Also es war auch ein Wille, selber nochmal zu reflektieren und besser zu werden. Und je länger das gegangen ist, desto mehr ist mir auch bewusst worden, wie komplex unsere Arbeit als Strafverteidiger eigentlich ist. Also je länger dass man es macht, desto mehr merkt man, dass man wie wenig man weiß. Und dann habe ich es auch noch als Führungsinstrument angeschaut, um mit der Substitutin in Austausch zu gehen. Also wenn du einen Podcast machst, hast du viel verbindlichere, viel seriösere Gespräche als einfach so nebenbei beim Kaffee. Also das war eigentlich so die Grundidee gewesen, warum das angefangen hat. Und dort hat der Podcast noch geheissen, auf dem Weg zur Anwältin, weil ja Sandra auf dem Weg zur Anwältin war. Und man muss auch sehen, Sandra war vorher schon 3 Jahre bei mir im Sekretariat. Also ich glaube, ohne ein enges Vertrauensverhältnis wäre das so gar nicht möglich gewesen.
Aber jetzt ist Sandra ja nicht mehr da und du hast ja mitgefahren.
Eben, jetzt komme ich zum Punkt. Nach einem Jahr ist sie gegangen und dann habe ich den Podcast umbenannt auf dem Weg als Anwalt und habe dann einfach weitergemacht auf allen Ebenen, die mich interessiert haben.
Aber die interessiert in diesem Fall sehr viel. 333 Podcasts ist ein wahnsinniger Output.
Ja, es ist halt, du machst einen, ich habe jetzt vielleicht letzte Woche habe ich einen Podcast gemacht über Schnee im Vinzenz-Prozess, wo ich auf der Straße ein Schild gesehen habe, wo ein Kollege von uns angegriffen wird vom ehemaligen Klient. Und dann machst du einen Podcast und sofort hast du irgendwie 17 Rückmeldungen. Es melden sich unglaublich viele Leute. Also ein Podcast ist nicht nur ein Ausstrahlen, sondern es kommt auch unglaublich viel zurück. Und dann ist natürlich die Frage, machst du jetzt wieder Erfolg, gehst du in dem weiter? Und so ist das halt mit ganz vielen Themen.
Wie viele Hörer hast du denn so pro Podcast im Schnitt?
Also ich habe angefangen mit einem Hörer, mit mir. Weil Sandra hat sich geweigert, die Podcasts selber zu hören, weil sie ihre Stimme nicht vertraut hat. Jetzt habe ich 3'000 Abonnementen, etwa 4'000 Hörer und 40'000 bis 50'000 Downloads im Monat.
Also eigentlich kann man sagen, du bist heute eine Art ein Hybrid zwischen noch ein bisschen Verteidiger, Wissenschaftspionier, Fachjournalist, Dialoger mit einer riesigen Community, oder?
Also ich bin vor allem Strafverteidiger.
Bist du es noch?
Ja, sicher, ja.
Aber wie viele Stunden schaffst du für diesen Podcast pro Woche?
Kann ich dir nicht sagen.
Also ich habe einen Sohn, der Podcasts macht und jetzt gehört er ständig dran. Darum ich weiss, wie mit dem Schneiden, er ist elfig, der hat sicher etwas länger als du. Wir kennen dich, du bist ein Perfektionist bei diesem Podcast. Ja. Also ich habe das Gefühl so, ich habe ausgerechnet, du merkst, ja gerechnet, 2 bis 3 Podcasts pro Woche gehen über den Äther, sagt man da über den Äther, oder einfach in die Community raus. Und ich bin ja mal bei dir einen aufnehmen, mit dem Bier und so, das geht ja Stunden. Also schaffst du, Es 40% Pensum gemessen so am Ding ist es auch schon, so 15 Stunden pro Woche.
Also ich habe letztens einen Podcast gehört mit einem Designer. Der hat jetzt aufgehört im Design zu arbeiten und macht nur noch den Podcast. Und der macht in der Woche einen von einer Stunde. Mhm. Und der sagt, das füllt ihm vollkommen aus. Mhm. Also ja, es nimmt unglaubliche Ausmaße an. Aber ich muss jetzt auch zurückschrauben, ist ganz klar.
Das hast du aber schon vor einem Jahr, also nicht über den Nähten, aber das hast du schon vor einem Jahr informell gesagt, dass du mit dem Podcast musst zurückschauen. Also irgendwie mit dem Freund von dir, wo du da über Griechenland und so redet, da geht es immer um zurückschrauben, oder?
Ich sage das glaube aber schon seit dem ersten Tag, als ich als Strafverteidiger angefangen habe zu arbeiten.
Jetzt haben wir aber nicht viel über Inhalt geredet. Kannst du kurz sagen, also ich sage einfach so, was mein Eindruck ist. Ich habe so das Gefühl, du erschliessest dort ein Wissen, das so bis jetzt ein bisschen esoterisch war, wo man so hat darüber geredet und ja, und wie machst du das und so. Einfach so eine Art ein Geheimwissen von der Strafverteidigungs-, aber auch Strafrechts-Communities, kann man ja auch Gäste rein, machst du sichtbar, oder?
Der Ausgangspunkt ist einfach eine ganz grosse Faszination am Strafrecht und auch unserem Beruf. Also es ist ja niemand so nah bei Täter und Tat wie jetzt wir als Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger. Aber und von dem ausgehen erschliessen sich halt all diese Themen.
Aber welches Wissen kann man kann die Hörerinnen, also ist, wenn man jetzt jemanden die Podcast nicht kennt, wenn du einen Slogan müsstest sagen, bei mir im Podcast erfahrt man, welches Wissen, das man in einem Buch oder in der Republik nicht lesen kann. Was ist das Supplement?
Ich verhandle Mechanismen, über wie in der Schweiz, in der Strafjustiz, die Entscheidung von richtig und falsch standkommt. Und das als objektiver Beobachter. Also ich gehe nicht rein als Strafverteidiger, sondern ich bin als Strafverteidiger, weil ich an Rechtsstaat glaube. Also es geht mir um die Feststellung von Richtigkeit. Und ich glaube, da ist ganz viel beim Argen. Und es ist nötig, dass wir alle an dem zusammenarbeiten, dass das einfach besser wird. Weil ein Fehlurteil ist genauso ein Verbrechen wie sonst eine Tat.
Also du glaubst an Rechtsstaat?
Ich glaube an Rechtsstaat, sonst würde ich das nicht machen. Ja.
Und du glaubst, dass er wirklich ist, oder du glaubst, dass es da zwischen realem und gelebtem eine gewisse Kluft gibt?
Natürlich gibt es eine Kluft. Und das ist halt urmenschlich. Wo Menschen sind, da passieren Fehler. Aber das Ziel ist ja, sich dem bewusst zu sein und daran zu arbeiten, dass man jeden Tag ein bisschen besser wird.
Also wenn ich das so zusammenfasse, ist es eine Art eine kritische Rechtssoziologie mit einem normativen Anspruch auf Verbesserung.
Ich weiß nicht genau, ob ich dich richtig verstehe, aber ich sage jetzt einmal ja.
Gut, dann haben wir zwei fertig geredet. Jetzt geben wir sie ins Publikum. Was habt ihr im Publikum für Fragen? Müssen wir da irgendetwas mit dem Mikrofon machen?
Ja, das müsste vielleicht umgehen.
Das müsste umgehen. Also
unmöglich schnell ein Maul.
Ich muss mich da irgendwie jetzt befreien. Also, ich weiss nicht, wer, hat jemand, der spontan sich spontan melden möchte, anfangen? Okay, alle Hände gehen auf. Dann gehen wir die Reihe an.
Wir sind ja hier eine Gruppe von jungen Strafverteidigern. Darum wäre natürlich meine Frage an dich, was wäre so ein Tipp, den du gerne schon als junger Strafverteidiger gehabt hättest? Also was würdest du dir selber jetzt noch für einen Tipp geben, der dir wichtig gewesen wäre als junger Strafverteidiger, der dir weitergebracht hat?
Also ich habe mich ein bisschen vorbereitet, und zwar ich habe Buchtipps mitgebracht. Weil ich dachte, das wäre etwas spannend. Das sind so Bücher, die ich auch meinen Mitarbeitern am Anfang gesagt, hey, die müssen lesen. Soll ich es schnell ablesen? Vielleicht ist das von Interesse. Also überhaupt gute Literatur lesen. Das ist wichtig für gutes Deutsch, für das Verständnis der Welt und fürs Reflektieren. Und zudem ist es eine gute Erholung, weil das darf man absolut nicht vergessen. Dann gibt es ein Buch von Thomas Reiser, das heisst «Das lebende Recht». Das ist eine rechtssoziologische Analyse, wie Recht funktioniert. Dann gibt es natürlich das Handbuch von Hans Daas, das kennen Sie sicher. Dann gibt es ein Buch von Robert Sapolsky, «Gewalt und Mitgefühl». Das ist vor allem spannend im Zusammenhang von Gewaltdelikt. Dann überhaupt Bücher über menschliche Kommunikation. Ich denke da vor allem an Watzlawick. Dann Bücher, die über die Sprache nachdenken. Das wäre Umberto Eco. Dann, wenn man eine Anwaltskanzlei hat, ist interessant ein Buch über Führung. Da denke ich an Herrn Friedmund Malik. Denn was ich halt immer super spannend finde, sind Bücher über Rechtsgeschichte, vor allem vom Uwe Wesel. Und mein absolutes Lieblingsbuch ist von der Marie-Therese Vögen, das heisst römische Rechtsgeschichte. Du schüttelst.
Nein.
Ah, du nickst. Kennst du es?
Ja.
Ist spannender als jeder Krimi. Da geht es um, wie die 12 Tafeln nach Rom gekommen sind. Und eben natürlich das Buch von Stefan, wo eine grosse Lücke geschlossen hat.
Gut, danke vielmals für die Ausführungen. Ich möchte gerne etwas anderes ansprechen, und zwar
Was für Themen würdest du in einem Podcast nie bringen und stattdessen vielleicht lieber mal bei einem Mittagessen oder bei einem Bier am Abend besprechen? Rechtliche Themen oder mit der Strafverteidigung zusammenhängende?
Ja, es gibt natürlich dann schon Grenzen in dem Moment, wo die Sache erkennbar wird gegen aussen. Und das ist immer so eine Gratwanderung. Wie viel kannst du wirklich preisgeben? Und wie tief kannst du steigen? Und dort ist ganz klar, dort sind die Grenzen, die dann halt nach dem, oder das haben die auch mir erlebt, in dem Moment, wo du die Tonband abstellst, kommen dann eigentlich die besten Gespräche.
Was mich interessieren würde, deine Beiträge sind teilweise auch kritisch. Also, du tust ja die Justiz nicht nur loben, zu Recht auch, wenn ich finde. Was sind die Feedbacks? Gibt es auch hässliches Feedback? Also ich rede jetzt von Staatswelt,
vielleicht auch von Richter. Ja. Nein, es gibt mehr gehässige Rückmeldungen. Also wenn etwas nicht gut ist, dann hagelt es. Und wenn etwas, also wenn nichts hörst, dann weisst du, es ist gut gewesen. Das ist schon erstaunlich. Also falls ihr mal etwas sehr gut findet, sagt das doch auch.
Aber also wenn du ein Thema besprichst mit dem Gregor oder so, wo er sehr kritisch äußert, wie unsere Justiz funktioniert, dann haben wir nicht nachher am nächsten Tag den Posteingang voller mit hässigen Mails von Staatswelt und...
Nein, aber ich habe schon Telefon bekommen, wo man dann sagt, das geht so gar nicht. Also es gibt schon. Aber es ist auch gut. Ich meine, es soll ein Austausch sein. Und ich nehme überhaupt nicht für mich in Anspruch, dass ich Wort oder alles sehe. Sondern der Podcast soll gerade Anlass sein für eine Auseinandersetzung. Und wenn jemand hässig ist, bitte, das Mikrofon ist offen. Er kann jederzeit kommen und das mit mir diskutieren und seine Ansicht kundzutun.
Ja, Duri, wann hast denn du noch Zeit zum Lesen? Oder was liest du gerade für ein Buch?
Ich lese gerade, ich habe zum dritten Mal angefangen mit dem Ulysses von James Joyce. Ich habe ausgerechnet, ich werde etwa 600 Stunden haben. Ich kann dann sagen, wenn ich fertig bin.
Also was mich sehr interessieren würde, wieso sieht man auf deiner Homepage dein Gesicht nicht, sondern so dir?
Das habe ich von Anfang an so gemacht. Also man hat ja auch noch das Privatleben und ich bin gerade in der Anfangsphase auch viel in Ausgang. Und man hat ja nicht Lust, dass dann irgendwie...
Und hast du nicht das Gefühl, also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich hätte ein Strafverfahren, ich suche einen Anwalt und dann sehe ich so einen Tierkopf und ich kenne dich nicht, aber man sagt, ja, es ist ein super Anwalt und so. Ich würde Ihnen nicht gehen.
Würdest du nicht kommen?
Nein.
Das weiss ich nicht.
Ja.
Aber ich habe so viele Klienten. Also ich habe, vielleicht in dem Moment, wo ich merke, es stockt, ich habe niemanden mehr.
Ja.
Dann müssen wir vielleicht Ursachenforschung machen.
Okay. Gut, danke.
Bitte.
Hast du bei einem Podcast auch schon mal eine Überraschung erlebt? Und vielleicht auch etwas, wo du musst sagen, hast du dir nicht selber nicht überlegt, wo dich weitergebracht hat, wo du gefunden hast, das ist jetzt ein guter Input und das hast du umgesetzt bei dir, wo du vielleicht eine Erkenntnis gehabt hast?
Ja, das habe ich immer. Nur schon euer Austausch auch da, das führt immer zu neuen Gedanken. Jetzt auch zum Beispiel im Vinzenz-Prozess. Überhaupt einmal in die Sichtweise von der Öffentlichkeit oder von den Medien und merken, dass die gar keine Kontrollfunktion können ausüben können, weil sie die Akten nicht kennen. Sie hören einfach nicht die Vorträge und dann der eine ist überzeugender oder nicht. Aber das wirklich einzuhängen, wie plausibel, wie glaubwürdig, wie vom Beweisfundament standhält, das kann die Öffentlichkeit gar nicht beurteilen. Und so ist es ja mir jetzt im Vinzenz-Prozess auch gegangen. Du bist wie so ein Fähnchen im Wind. Das ist sehr ernüchternd. Und das führt ja dann schon wieder zu neuen Erkenntnissen, wo man entsprechend dann auch damit kann und sollte umgehen.
Eine zweite Frage. Hast du auch schon einen Podcast gemacht mit einer ehemals beschuldigten Person?
Ja.
Vielleicht das Klientenverhältnis dort auch angesprochen, oder was gut war, was nicht?
Ja.
Okay.
Ich hatte auch mal ein ganz spannendes Gespräch mit jemandem, der beschuldigt ist, dass er im Bereich Kinderpornografie delinquiert hat. Jetzt haben wir ein super spannendes Gespräch gehabt, aber der hat dann leider die Einwilligung zurückgezogen für die Publikation. Aber es war schon mal zwei Wochen im Netz gewesen. Hast du es gehört, Adam? Gell, das war super gewesen.
Sehr spannend.
Ja. Aber eben, leider. Aber ich verstehe es auch. Sich als Beschuldigter exponieren, ist unendlich schwierig.
Findest du deine Rolle als Prozessbeobachter im Vinzenz-Prozess, fühlst du dich dort wohler oder wärst du lieber in der Rolle als Anwalt gewesen und hättest auf geschädigten oder beschuldigten Seite vertreten?
Völlig egal. Ich meine, weißt, die Frage stellst du dir ja gar nicht, weil ich bin einfach in dieser Rolle als Zuschauer dort. Und das hat dann eine ganz andere Dynamik angenommen. Also angefangen mit den Steinen, die einem das Gericht in den Weg stellt, dass sie einem nicht zulassen wollten als Presseorgan. Dann der Umgang mit den Parteien, das wachsende Interesse, dass dann auf einmal Dokumente zugespielt werden. Also auch diese Rolle war super spannend. Und ich habe unglaublich viel gelernt jetzt im Rahmen des Vinzenz-Prozesses. Also ich würde es gerade wieder machen.
Ich möchte hier anknüpfen, die werden Dokumente zugespielt. Die werden Dokumente zugespielt im Vinzenz-Prozess. Als Verteidigerin und Verteidiger muss man amix ja auch mit den Medien spielen. Das muss man amix auch mit dir spielen.
Das ist sicher probiert worden.
Erfolgreich?
Ja, das musst du beurteilen. Ich meine,
oder was ist der Unterschied von einem klassischen Medium in der Verteidigungsarbeit und dir?
Dass ich natürlich mehr Mechanismen kenne und das Denken von Strafverteidigern. Und wir machen ja auch weniger Informationen und transportieren Sichtweisen, sondern sind doch dann auch mit dem Gregi einmal Überlegungen, warum wird das so gespielt? Was sind die taktischen Überlegungen dahinter? Was ist echt Strategie? Uns ist ja vor allem um die prozessuale Wissensvermittlung gegangen und weniger um das Transportieren von Wissen. Weil dort ist ja wirklich das Fähnchen im Wind. Aber ja, es hat jeder können versuchen, uns zu beeinflussen. Und vielleicht dem einen ist es besser und dem anderen weniger gut gelungen.
Ja, ich meine, vielleicht wird es einmal so weit kommen, dass man in der Schweiz muss nicht mehr darüber reflektieren muss, wie man als Anwalt Medienarbeit macht in klassischen Medien, sondern wie man Tuli Bonin Medienarbeit macht, für über den Podcast einen Einfluss zu nehmen. Also ich finde es schon eindrücklich, was das für Zahlen sind, die dir da hören. Das freut dich sicher auch, oder?
Ja, das ist der Wahnsinn. Aber das war nie das Ziel gewesen. Ich habe einfach angefangen mit den anderen, weil ich das lässig gefunden habe. Mhm. Und jetzt ist das so weit gekommen.
Also eventuell vorsätzlich.
Ungefähr, ja.
Gut, ich glaube, wir schließen hier ab. Wir haben noch eine Reservation im Restaurant. Wir können dort weiterreden. Du kommst ja dort
her.
Ich habe sehr Freude gehabt, bist du da gekommen. Und ich habe dir hier noch etwas.
Danke vielmals.